Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Mit Bernd Schwiggerath. Tach.
Tach, Fetzer. Ich dachte, du sagst, ich bin dein größtes Top. Aber gut, die Zeiten sind anscheinend vorbei.
Dein Top ist doch, dass jetzt endlich diese DL2 losgegangen ist. Wie war es denn? Wie war der Home-Opener?
Der Home-Opener für Rosenheim, der war spektakulär, würde ich sagen. War ausverkauft. Ja, war ganz gut was los in der Halle, würde ich sagen. Auch das Spiel ging hin und her. Aber kommen wir gleich zu. Wir reden erstmal über die DL.
Wie wird der Home-Opener der Düsseldorfer G erst werden?
Der kommt nächste Woche.
Ja, genau. Wie wird der erst werden? Fangen wir mit der DL an, oder würde ich sagen. Ja, Ehre wem Ehre gebührt, Adler Mannheim. Ne? 7-1 gegen Berlin, 2-1 gegen Ingolstadt, den amtierenden deutschen Meister weggefiedelt, den Hauptrundenersten der vergangenen Saison geschlagen und vor allem, ja, alles gewonnen. 4 Spiele, 4 Siege, Tabellenführer, Adler Mannheim.
Ja, und vor allen Dingen, also klar sind die Mannheimer ja auch in den letzten Jahren immer ein großer Club gewesen, aber mir war das gar nicht so auf dem Schirm, dass die 12 Spiele in Folge nicht gegen Berlin gewonnen hatten. Und dann kommst du so zurück mit dem 7-1 da, wir kommen auch gleich noch zu den Berlinern, was da alles schief lief. Aber muss schon sagen, die Mannheimer in richtig starker Frühform, ne? Also was da alles so funktioniert, so ein Reichel am Wochenende mit 5 Punkten. Dann Max Penklin, nicht nur, dass der sein erstes Tor macht, sondern wie er das Tor macht. War das Jonas Müller, der mir dann den Puck weggespitzelt hat? Dann geht er alleine durch und ist halt 0,0 nervös, während der vom Torwart allein auftaucht und wackelt den noch aus. Also für einen 16-Jährigen schon schwer beeindruckend.
16 Jahre, 3 Monate und 8 Tage, der neue, jüngste Torschütze der DL-Geschichte. Marcel Gotsch abgelöst, auch nicht so schlecht, einen Gotsch abzulösen bei irgendeinem Rekord, ne?
Ja. Ja, absolut. Aber wir müssen auch über die Special Teams reden, oder? Also ich meine, 137,5% an diesem Wochenende. Nicht schlecht.
37,5% war dann das Powerplay und kein Gegentor in Unterzahl. Und das bringt mich dann zu einer Mannschaft, die nicht so gut gestartet ist wie Mannheim, aber jetzt an diesem Wochenende 6 Punkte geholt hat, nämlich die Kölner Haie. Ich war gestern in Nürnberg, habe die Haie da auch gesehen, auch gedacht, okay, erstes Wochenende, Niederlagen gegen klar München und Berlin, also starke Gegner, vor allem Berlin da noch besser besetzt als an diesem Wochenende. Dann haben sie in Schwenningen gewonnen und eben jetzt in Nürnberg, also 2 Auswärtsspiele, 4-1 in Schwenningen, 4-2 in Nürnberg. Und ja, auch da die Special Teams, ne? 4 Powerplay-Tore, haben jetzt in jedem Spiel ein Powerplay-Tor mindestens geschossen, haben auch wirklich 2 gute Formationen, ja, die Finnen da hinten an der blauen Linie, die Offensivverteidiger mit Kaski und Cammy Lanen, Nate Schnarr hat einen guten One-Timer, also da haben sie schon viele Optionen, die Kölner Haie. Und ja, aber muss sagen, ich finde, Nürnberg hat mir im 5 gegen 5 echt übers komplette Spiel eigentlich besser gefallen. Da würde ich als Top einfach die Energie und das Tempo nennen, was die haben. Aber die haben halt bei weitem nicht so gute Special Teams gehabt wie die Kölner Haie. Und dann sind die Haie dann schon auch wenn sie Fehler gemacht haben am Anfang, sind sie dann schon abgezockt. Also die haben jetzt da eben gerade, ich bin immer wieder auch beim Live-Kommentar immer wieder auf die Finnen gekommen, aber du hast halt einfach jetzt da 4 Finnen in der Mannschaft und du hast in jedem Verteidigerpaar einen, wenn er das die so verteilt mit Vitas Mäki, mit Cammy Lanen und mit Kaski. Und ja, das merkst du schon auch, dass die einfach dann die Philosophie des Coaches von Kari Jalonen auf dem Eis umsetzen.
Ja, und wir müssen auch über den Torhüter reden, ne? Weil oft entscheidet sich ja das Spiel, wie der Torhüter gespielt hat und wir sehen dann vielleicht Sachen von den Feldspielern besser oder schlechter, je nachdem wie der Torwart war. Und man muss sagen, am ersten Wochenende waren die beiden Kölner Goalies jetzt nicht so richtig geil. Klar, du hast gesagt, schwere Gegner, aber auch so, da war vielleicht nicht alles unhaltbar. Aber jetzt am Wochenende Brückmann fast 95% Fangquote, also 94,1 Fangquote, schon richtig stark, nur 1,5 Tore im Schnitt kassiert. Das lässt dann das ganze Team natürlich auch besser aussehen, weil, wie du richtig sagst, wenn die bei 5 gegen 5 ein Tor mehr kassieren, dann kannst du so ein Spiel auch mal in die andere Richtung gehen, ist es aber nicht. Und jetzt haben wir die kuriose Situation, dass die Haie, die wir nach dem ersten Spieltag als Flop hatten und die Berliner, die wir wieder als absolutes Top, wer soll sie aufhalten, gemacht haben, auf einmal vor denen stehen. Also die Kölner stehen auf einmal vor den Berlinern, weil nämlich, erst kommen wir mal zum Flop, Berlin natürlich am Wochenende komplett verloren hat. Und wir reden nicht nur über 0 Punkte, wir reden auch über 2-12 Gegentore, weil nicht nur das 1-7 in Mannheim, was dann irgendwie auch so ein bisschen negativ eskaliert ist für die Berliner, sondern dann folgt ja noch ein 1-5 in Bremerhaven. Hinzu kommt die Verletzung von Ty Ronning, die natürlich noch 1000-mal mehr wehtut als diese beiden Niederlagen. Und dann natürlich dieser Villiers-Check, der schwerst asozial war, anders kann man es nicht sagen. Und 6 Spiele Sperre finde ich auch ehrlich gesagt fast schon zu wenig. Na klar, ist eine große Sperre für die Verhältnisse gerade am Anfang der Saison. Aber wenn man sieht, wie rücksichtslos der da volle Kanne meiner Meinung nach gezielt gegen den Kopf geht, ja, da musst du dann auch mit einer dicken Sperre rechnen. Und ich finde, 6 Spiele kann man noch mehr geben, wo man dann auch sieht, dass sich Leon Bergmann dann im Interview hinstellt und noch so tut, als wäre das eigentlich ein ganz normaler Check gewesen, der halt ein bisschen schlecht ausgegangen ist. Ja, da fehlen mir auch die Worte, ehrlich gesagt.
Ist mir in dem Fall auch tatsächlich egal, wo der Check hingeht, ob der jetzt an den Kopf geht oder ob da der erste Kontakt am Kopf ist oder ob da der Ellbogen hochgeht oder sonst was. Im Spiel war es ja Behinderung, Interference. Jetzt im Nachhinein haben sie auch gesagt, es war ein Late Hit. Ja, also das ist halt einfach ein, im Regelbuch wäre das unkorrekter Körperangriff für mich. Ja, ich würde einfach, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich hätte ganz gern was im Regelbuch stehen, wie einfach ein Reckless Hit. Also die Scheibe ist weg. Er schaut natürlich der Scheibe hinterher, weil er auch sehen muss, wo geht die hin und wie entwickelt sich das Spiel. Und die Situation ist vorbei, der Pass ist vorbei und Veilleux fährt ihn einfach brutalst über den Haufen. Und ja, es hat er dann bei Esposito Entwarnung gegeben, so leise Entwarnung am Abend, hat dann das Krankenhaus am Samstag verlassen können. Aber ja, das war einfach eine absolut unschöne Situation und insgesamt haben die Eisbären Berlin komplett, sowohl spielerisch als auch eben bei diesen Fouls oder bei dem Foul oder auch bei den Interviews dann an dem Wochenende nicht so eine wirklich gute Figur abgegeben.
Nee, aber vielleicht muss man da sagen, langfristig tut einem vielleicht sowas natürlich trotzdem gut, ne? Weil gerade so eine Mannschaft, bei der in den letzten Jahren so alles irgendwie zu laufen schien, ne, heißt ja immer, die brauchen nochmal ein paar Rückstände oder ein paar Rückschläge, um dann da wieder gestärkt rauszukommen. Und vielleicht ist ja genau dieses zweite Saisonwochenende jetzt dieser Rückschlag gewesen, den die Mannschaft gebraucht hat. Klar, eine Verletzung hast du nicht gebraucht, eine Sperre auch nicht, aber die Niederlagen, mein Gott, ob du jetzt irgendwie gut spielst und 2-1 verlierst oder 1-7 verlierst, im Endeffekt auch egal, ne? Also vielleicht ist das langfristig sogar ein gutes Wochenende für Berlin gewesen, aber zumindest aus jetziger Sicht war es natürlich ein absoluter Flop auf 47 Ebenen.
Ja, also gutes Wochenende jetzt mit den Verletzungen auch. Also man muss auch sagen,
muss rausrechnen.
Ja, genau. Und Ronning, also auch das war natürlich von Bennett gegen Ronning. Absolut. Auch dafür gibt es eine Sperre. Ronning jetzt raus. Übrigens, Scoring-Streak zu Ende. Ne? Also jetzt hat er im dritten Spiel.
Ja, gut, klar. Ja, er hat ja gespielt.
Genau, ja, genau. Scoring-Streak zu Ende. Nur Chronistenpflicht, aber also das sind jetzt einfach zu viele Ausfälle. Die haben jetzt eh bloß mit am Sonntag, genau, mit drei Reihen gespielt, genau, in der Verteidigung wiss man ja länger raus. Also ich bin gespannt, was da jetzt so passiert. Also jetzt aktuell große Sorgen, weiß ich nicht, ob man sie machen muss über die Eisbären Berlin, aber das ist natürlich
schon. Aber dir fehlt der beste Verteidiger, der beste Stürmer.
Ja, ne? Genau.
Nicht vergessen.
Ja, genau. Bleiben wir bei den Flops, oder? Schauen wir auf Frankfurt. Also das sieht gar nicht gut aus bis jetzt.
Nicht.
Nee. 3-6 Dresden, 3-6 Schwenningen, 23 Gegentore gegen Wolfsburg, Straubing, Dresden, Schwenningen. Da kommen ja auch noch bessere Mannschaften, muss man auch sagen, bessere Gegner. Ja.
Und vor allem drei von den vier waren zu Hause.
Ja. Ne? Und ich habe mir auch gefragt, warum jetzt zu welchem Zeitpunkt ist nochmal Rowe verlängert worden?
Das weiß ich gerade nicht.
Irgendwie, aber also auch, wo ich mir auch gedacht habe, okay, jetzt verlängert ihr den Vertrag mit Tom Rowe. Und eigentlich wäre doch jetzt mal eine Möglichkeit, erstmal zu schauen, okay, wie läuft eigentlich der Saisonstart, ne? Also wie kommt man rein in die Saison? Wie schlagen sich die Löwen Frankfurt dann? Auch da hat es einen Umbruch gegeben, wichtige Spieler weg. Was ist mit der Torwartposition? Und der Start ist halt einfach schlecht. Und jetzt bin ich gespannt, was da passiert. So viel Handlungsspielraum haben sie nicht mehr, ne? Torwartposition, verbrennst du da deine letzte Importlizenz, dann spielst du halt einfach größtenteils mit der Mannschaft diese Saison. Also, ja, das ist aktuell eine sehr, sehr schwierige Situation für die Löwen Frankfurt.
Ja, man fragt sich ja auch, nehmen wir mal an, die würden jetzt sagen, okay, alles Katastrophe hier, wir ziehen jetzt hier den Stecker und hauen den Trainer raus, hauen den Manager raus. Also wer tut sich das denn an? Also ich meine, andererseits muss man sagen, so viele Jobs gibt's ja nicht in der deutschen Eishockey-Liga, die so prominent sind, also sei es eine Trainer- oder Managerstelle. Deswegen wird es da sicherlich auch Kandidaten geben, aber das ist ja trotzdem auch schon eine Sache, wenn du jetzt ein arbeitsloser Trainer oder Manager, ein freigestellter Trainer oder Manager bist und denkst dir, du kriegst das Angebot, gehe ich da hin? Also habe ich da überhaupt irgendwie eine Chance, dass es großartig besser wird oder bin ich eigentlich eher so der Insolvenzverwalter und gebe denen dann zusammen in die zweite Liga, ne? Das ist auch schwer gerade, glaube ich.
Ebenfalls nicht gut das Wochenende der Nürnberg Ice Tigers. Nochmal, ich habe die ja gesehen am Sonntag im Stadion. Ich finde, läuferisch sind die gut, spielen mit viel, viel Einsatz, aber es kommt zu wenig dabei raus und vor allem die Special Teams waren jetzt nicht gut und wir müssen den Freitag natürlich noch mit dazu nehmen. 4-1 geführt gegen Iserlohn, dann 4-4, dann nochmal vorne, wieder Ausgleich und dann im Penaltyschießen verloren und dann ausgerechnet natürlich noch, Cornell hat den Ausgleich zum 5-5 gemacht und ein weiterer Ex-Nürnberger mit Fischbuch hat dann zwei Penaltys verwandelt im Shootout. Hat er gut gemacht. Hat er geil gemacht. Ja? Ja. Und ich habe den Coach Mitch O'Keefe vor dem Spiel gefragt. Ich würde sagen, sowas darf nicht passieren. Ja, nach 4-1-Führung, aber ich red mich leichter auf der Couch, wie ich das gesehen habe. Und er hat auch gesagt, ne, can't happen. Und dann hat er irgendwie so gesagt in Richtung, we got caught, we got bored playing boring hockey. Also wir haben uns mit unserem langweiligen Eishockey selber gelangweilt.
Das ja, kenne ich in meinen Texten.
Nee, und dann ist tatsächlich jetzt, nachdem das erste Wochenende ordentlich war, wenn du natürlich dann nur einen Punkt holst aus diesen beiden Spielen und auch gegen Köln haben sie ja geführt mit 2-1. Insofern, ja, kein gutes Wochenende für die Ice Tigers.
Weißt du, wer am Freitag hier noch spielt?
Ja, weil du es mir aufgeschrieben hast.
Stimmt. Frankfurt gegen Nürnberg. Da wird ein heißes Ding. Also für die Frankfurter extremer Stress. Und auch die Nürnberger, ich meine, ja, ganz andere Situation. Aber ich meine, 3 aus 4 verloren ist jetzt auch nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Und jetzt musst du eigentlich gegen Frankfurt gewinnen. Sonst kommst du nämlich auch in so einen blöden Strudel rein. Egal, gehen wir mal wieder zu den positiven Sachen. Wir müssen über Straubing reden. Starkes Wochenende. Bremerhaven und München geschlagen. Jeweils mit 3 Toren, teilweise sogar mit 4 Toren Abstand. Und auch einzelne Leute stark. Eine Hede mit 3 Toren, Leubel 3+1, 2+1, Halloran 2+1. Daniel Leonhard, habe ich gerade mal nachgeschaut, bei 5 gegen 5 stand der bei mehr als 70% eigenen Torschüssen auf dem Eis. Also wenn Leonhard auf dem Eis war, ging es wirklich immer nach vorne. Und wie gesagt, wir reden über Spiele gegen Bremerhaven und München.
Ja, und beide Goalies auch, ne, gespielt mit Bugel in Bremerhaven, ja, und Haukeland da gegen München. Wenn du halt dann den Bugel auch ab und zu bringen kannst und dann der Haukeland mal eine Pause bekommt und dann es auch einen Sieg gibt.
Und dann nicht meckert.
Genau, und dann es trotzdem einen Sieg gibt mit Bugel. Auch gut. Und ich hatte gestern kurz die Möglichkeit, mit dem Kollegen Franz Büchner zu sprechen, der das Spiel Straubing München kommentiert hat. Und auch, meine, einfach extrem effizient im Abschluss. Einfach die Dinger reingemacht, ne, und einfach eiskalt. Ja, und gerade so Leubel, ne, mit seinen 3+1 jetzt an diesem Wochenende, war für mich schon auch vor der Saison so eine Frage, was spielt der für eine Rolle wieder in Straubing? Ne? Weil in Mannheim zuletzt hat er einfach eine andere Rolle gespielt. Da war auch klar, er ist nicht unbedingt vielleicht der Nummer-1-Center und der, über den alles läuft. Aber das ist er halt jetzt in Straubing wieder und ja, scheint ganz gut reinzukommen in diese Rolle wieder.
Ja, und freut mich auch für ihn und ähnlich, klar, ist jetzt nicht so eine Rückkehr in dem Sinne von denen, der da irgendwie mal der große Star aus der eigenen Jugend war, aber auch, dass so ein Tim Wohlgemuth wieder funktioniert in Augsburg, so zusammen mit Alex Blank, ne, gefällt mir halt auch echt gut, weil das sind so Leute, denke ich, die können doch eigentlich mehr, die müssen halt nur in vernünftige Rollen kommen und vielleicht ist für so Leute dann manchmal es gar nicht so klug, zu einem Top-Team zu gehen, wo du eher dritte, vierte Reihe spielst, sondern dann spiel lieber bei einem etwas kleineren Team und dafür in einer prominenteren Rolle, klar. Lässt sich leicht sagen, wenn mir jemand irgendwie einen dicken Vertrag von einem Top-Team anbieten würde, würde ich wahrscheinlich auch gehen. Aber ja, manchmal rein sportlich ist es vielleicht gar nicht so schlecht, bei dem kleineren Team zu sein. Ach, eine Sache noch, übrigens Augsburg. Der Save von Garteig in München, richtig fußballtorwartmäßig, steht quasi so neben dem Tor und fliegt dann so richtig, war auch ein Top dieses Wochenende.
Das gefällt dem nicht gerade, wenn man ein bisschen Fußball da auch zu sehen bekommt, der Meister.
Absolut.
Ja, muss ja auch, muss ja auch. Dann gehen wir in deine Liga, würde ich sagen, oder? In die DL2.
Champions League.
Also, nee, jetzt also auch so vom Niveau hier, Diskussion, ach bist so, du eher so, DL2.
Ja, als zweiklassiger Typ, meinst du?
Ja, genau.
Ja, müssen wir über Kevin Reich reden, ne?
In jeder Hinsicht zweiklassig.
Ja, absolut. Müssen wir über Kevin Reich reden. Was ein Wochenende oder was ein Freitag von ihm. Krimmitschau hat er gegen Krefeld gewonnen. Wenn du jetzt nur das Ergebnis siehst, denkst du so, okay, Fehlstart für Krefeld, 1-4 verloren, jetzt nicht so geil. Aber wenn du mal auf die Schussstatistik guckst, 46-11 Schüsse für Krefeld. Aber Kevin Reich hält einfach, nee, Entschuldigung, 47 sogar. Kevin Reich hält 46, so habe ich es mir aufgeschrieben. Fangquote fast 98%. Und auch wenn er jetzt am Sonntag dann mal 4 Dinger kassiert hat in Kaufbeuren, hat er auch wieder 34 Paraden gemacht. Also Kevin Reich ja auch so ein Mann. Überleg mal, als er da in Ingolstadt war, wie stark der da war. Dann so der verlorene Sohn kehrt heim nach Iserlohn. Klar, auch die unschöne Geschichte, dass er nah an seinem Bruder sein wollte und sowas, ne, der dann verstorben ist. Aber grundsätzlich dachte man ja eigentlich, Kevin Reich, ja, ist auch so einer im Umfeld der Nationalmannschaft. Und dann hat es irgendwie gar nicht funktioniert und freut mich sehr für ihn, dass es in Krimitschau jetzt zumindest sehr gut begonnen hat, diese Saison.
Ja, und da, also ich will jetzt da nicht irgendwelche Details ausplaudern oder so, aber ich habe mit seiner Frau zusammengearbeitet, ne, die Olympia-Qualifikation gemacht und auch davor die Weltmeisterschaft schon mit der Anna. Und da kriegt man natürlich auch so ein bisschen mit, was für eine Herausforderung das einfach auch ist. Ne? Wir schauen immer auf natürlich auf die Sportler und auf deren Leistungen, aber da steckt ja auch ein Mensch dahinter und eine Familie dahinter. Jetzt habe ich heute zufällig, bin jetzt nicht so oft privat auf Instagram unterwegs, aber habe ich gesehen, das wusste ich tatsächlich noch, dass es da bald auch wieder Nachwuchs gibt im Hause Reich. Klar mussten die jetzt auch ein paar Mal umziehen, ne? Also Iserlohn eigentlich zurück, so mit einer Hoffnung, dass das klappt. Dann auch mit dem Torwart-Duo mit Jeneke, wo sich auch die Frauen jeweils kennen, ne, mit Ronja und Anna, die ja auch zusammen gespielt haben. Mhm. Ja, dann Hannover und natürlich irgendwie schon auch die der Anspruch, wieder DL2 zu spielen. Ne? Ein Jahr in Hannover und jetzt ist er wieder in der DL2. Also finde ich auch eine Liga, in der er von der Qualität mindestens gehört. Und ja, freut mich persönlich dann auch, dass es jetzt so gut geklappt hat, auch an diesem Wochenende oder in den ersten zwei Spielen.
Ja, weiterer Top mal so allgemein, Zuschauerzahlen, ne? Also waren wirklich diverse Spiele ausverkauft, Rosenheim beide, klar, waren hier dankbare Gegner mit Düsseldorf und Landshut, aber trotzdem gut und Zuschauerschnitt fast bei 3600 und wir dürfen ja nicht vergessen, dass die beiden größten Hallen, Düsseldorf und Krefeld, ja noch gar keine Spiele gesehen haben diese Saison. Also, dass es einen neuen Zuschauerrekord in der DL2 gibt, ist wohl relativ wahrscheinlich.
Ja, und wie war das jetzt mit dem Home Opener der Düsseldorfer EG? Wie viele werden da kommen? Weil du hast ja was ganz Neues, ne? Du hast diesen Serien, dass du in Serien oder dass du große Teams aus den 80er und 90er Jahren hast in dieser DL2 oder 70er, vielleicht mir das auch noch mit dazu genommen, ist ja nichts Neues. Dass du aber so eine Arena hast wie die der Düsseldorfer EG, das ist neu. Und ja, auch ja, von den Zuschauerzahlen, ne, wird es da vielleicht sogar Rekorde geben, ne?
Ja, ich glaube, der Rekord ist irgendwie bei 8-3, das müsste irgendwie Krefeld aufgestellt haben, also außerhalb von den Winter Games oder sowas, ne? Und Düsseldorf hat jetzt, was haben sie verkauft? Etwas über 7 jetzt bisher für das erste Spiel gegen Kaufbeuren, das wird ja auch noch mehr und spätestens das Derby gegen Krefeld wird definitiv fünfstellig, vielleicht sogar ausverkauft und dann hast du da neue Rekorde halt, ne? Und das zieht natürlich auch deinen Gesamtschnitt wieder hoch.
Schauen wir auf ein paar Zahlen, auf die besten Scorer. Tomasz Rubesch heißt er. In Weiden, Tor, 5 Vorlagen. David Stieler, auch bekannt noch aus der DL Augsburg, spielt beim EV Landshut, der mittlerweile 2+2. Und Yushiro Hirano, der Düsseldorfer Japaner mit 2+2. An allen 4 Toren beteiligt am Sonntag.
Genau, und vor allen Dingen, was für ein Tor er gemacht hat, ne? Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch mal die Highlights an. Also, ist jetzt nicht generell ein super Highlight-Spiel, aber dieses letzte Tor steht 3-3 und er schnappt sich dann hinten, die Pucken geht wirklich komplett alleine durch und macht noch einen guten Schuss. Also, richtig, richtig feines Solo. Allerdings ist das nicht so leicht zu erkennen. Da sind wir nämlich wieder beim kleinen Top, denn es waren diverse Hallen, in denen richtig Nebel war. Klar, am Wochenende war es auch in manchen Orten ziemlich warm. Plus, wenn die Hallen natürlich voll sind mit vielen Zuschauern, ist es nicht so einfach. Aber das war schon ordentlich neblig, auch in Rosenheim am Freitag. Also, klar, von der TV-Kamera oben konnte man immer ganz gut sehen, aber wenn die mal so auf Eislevel gefilmt haben, habe ich auch so gedacht, also als Torwart, keine Ahnung, oh, da kommt ein Puck, ne? Also dann ist natürlich nicht so geil, wenn es da so richtig neblig wird. Ne?
Und ich muss mich selber verbessern, weil mir das immer wichtig ist, wie Namen ausgesprochen werden, dir ist es nur wichtig, wie sie geschrieben werden, ne? Das andere interessiert dich einfach nicht, aber er heißt natürlich Yushiro Hirano, ja, japanische okay. Namen werden vorne betont. Yushiro Hirano.
Das ist sehr freundlich von dir. Ja, sonst noch Kassel muss man natürlich erwähnen. Direkt wieder ganz oben dabei. 2 Siege gegen Bietigheim und Nauheim. Derby-Sieg mit 4 Toren Abstand. Die Laune in Kassel ist sicherlich auch nicht ganz so schlecht. Und ich meine, Düsseldorf auch nicht so schlecht gestartet. Ne? Waren jetzt keine spielerischen Glanzstücke, aber in Rosenheim nach Verlängerung gewinnen und dann noch Sonntag in Freiburg nachzulegen. Da sind einige Steine hier von Düsseldorfer Herzen gefallen, weil sie ja selber nicht wussten, wo stehen sie überhaupt. Ne? Ja.
Dann frage ich mal den DL2-Experten, was sind denn die Flops in diesem Wochenende in deiner Liga?
Ja, viel habe ich jetzt noch nicht gesehen, außer den Düsseldorfer Spielen, aber wenn man sich so anguckt, Bietigheim hat natürlich beide Spiele verloren. Okay, klar, Aufsteiger, alles klar. Da muss man natürlich über Krefeld reden, dieses Tabellenletzter. Allerdings natürlich, ich habe schon gesagt, bei dem einen Spiel waren sie eigentlich ganz klar dominant, treffen das Tor nicht und am Sonntag haben sie gar nicht gespielt. Also nur deswegen sind sie jetzt unten. Ich glaube, in Krefeld wird jetzt keiner nervös deswegen. Und was ich aber sagen muss, ich habe mich ja sehr mal gefreut, mein komplettes Spiel von Oskar Autiu zu sehen. Immerhin nicht nur Torwart des Jahres der vergangenen Saison, sondern sogar Spieler des Jahres. Und der hat mir überhaupt nicht gefallen am Freitag. Auch das entscheidende Tor in der Verlängerung, das darf man halten. Vorher da immer die Ecke nicht gut zugemacht. Also kein guter Tag für den Spieler des Jahres der vergangenen Saison.
Und dann hat sich der Schwickerer, wir machen das immer so ein bisschen abwechselnd oder wir schauen dann immer am Wochenende, wer am Sonntag und Montag in der Früh ein bisschen mehr Zeit hat und sich durch die internationalen Ligen wühlen kann und schauen kann, wie er Tappara gespielt, wie hat Ilves gespielt, wie haben die Schweizer gespielt, wie haben die Tschechen gespielt, wie haben die Österreicher gespielt und so weiter und so fort. Ich finde immer tatsächlich, sich die internationalen Ligen anzuschauen, also jetzt auch nicht so, dass ich immer schaue, oh, wie hat Tappara gespielt, ja, gleich am Sonntag, muss ich unbedingt wissen. Aber dann irgendwie sich so eine halbe Stunde mal zu nehmen und zu schauen, okay, was ist da eigentlich los in den Ligen, wer spielt ja da überhaupt? Ah, woher kenne ich den eigentlich? Ah, ist es der Bruder oder Sohn von dem und dem? Macht schon auch Bock, sich die internationalen Ligen anzuschauen, auch wenn ich jetzt dir nicht die Tabelle der Schweiz, auch nicht die Top 5 aktuell sagen könnte. Ich weiß bloß, dass es schon ein Stängeli gegeben hat in dieser Saison.
Genau, ein Stängeli und da sind wir gleich bei einem Top, nämlich das Stängeli gab es ja für Genf, also gegen Genf. Wir erinnern uns, 1-11 im Seederby, aber seitdem ist gut geantwortet am Wochenende. 3
Le Mans, im Le Mans Derby, Lac de Le Mans.
So sieht's aus. 24 Stunden war das, ne? Also 3-0 gegen Fribourg und dann jetzt 4-2.
Das ist Le Mans, ja? Da muss man ein bisschen aufpassen. Le Mans und Le Mans. Ja.
Schon klar, schon klar.
Da hast du ja
seitdem alles gewonnen. Davos weiter überragend, ne? Alle 6 Spiele gewonnen, auch am Wochenende entsprechend beide, ne? Ist schön Tabellenführer, da sieht's ganz gut aus. Und wo du gerade richtig sagst, dass es mal Spaß macht, sich da durchzugucken. Ich habe einen neuen Mann entdeckt, kannte ich ehrlich gesagt. Der ist der Matic Torok. Wird das Matic ausgesprochen, der Vorname? Oder habe ich mich verschrieben? Da heißt eigentlich Martin? Nein. Auf jeden Fall, ein junger Slowake spielt in Finnland bei Ilves. Ilves ist jetzt nicht gut gestartet, im Gegensatz zu Tappara, die sind nämlich ganz oben. Aber Kollege Torok, wie gesagt, 22 Slowake, macht mal easy 5 Punkte in einem Spiel und ist jetzt aktueller Topscorer in Finnland. Mal sehen, ob das wieder so ein Typ ist, der uns dann bei der WM-Vorbereitung auffallen wird, weil du irgendwie 6 Tore gegen Deutschland schießt oder so.
Er heißt Matic Torok und ist Slowene, sorry.
Ey, ich bin bescheuert, was habe ich denn aufgeschrieben?
Ja, Slowene, Slowake, aber egal.
Die Geschichte ist eigentlich noch geiler, weil Slowen hatten wir ja letztens schon, was die für gute Spieler haben, ne? Dass dann noch so einer aufläuft, also dann nehme ich alles zurück, dann wird er uns wahrscheinlich nicht bei der WM-Vorbereitung begegnen, aber dann werden wir ihn so nochmal sehen. Also, merkt euch, Ante Kopita tritt ab und Kollege Torok tritt auf.
Er hat WM gespielt oder Olympia-Quali für die Slowenen. Ja,
aber 5 Punkte in einem Spiel ist schon nett, oder?
Super, ja.
In der finnischen Liga?
Absolut, absolut. Ja. Matic Torok.
Ja, ist halt aber Matic war richtig, nicht Martin, ne?
Nein, Matic. Aber auch da, also, klar, wenn man halt Namen aussprechen muss, auch beruflich, ne, dann gerade bei Umlauten wird man auch, ich schaue oft nochmal, auch bei den Finnen, ne, wenn die irgendwo in England dann geschrieben werden, werden die halt dann Solane geschrieben und nicht Solani, Timu Solani. So.
Ja, was haben wir noch Negatives noch? Helsinki, was ist denn da los? Ich meine, letztens sagen wir noch, Toni Söderholm hier, gute Laune in Turku, hat er auch nach wie vor, hat jetzt nicht mehr alles gewonnen, aber gut dabei. Aber sein Heimatclub, IFK, völlig am Boden. 4 Niederlagen in Folge, am Wochenende 1-5 und 1-4 und ich bin ja echt großer Sympathisant von Ambri, ne? Also ich war da noch in der alten Halle, großartig, unvergleichbar. Sowas gab's vorher nicht, sowas gibt's nie wieder im europäischen Eishockey. So eine Atmosphäre, so eine alte Halle und sowas. Aber seitdem sie Herrn Formenton geholt haben, sagen wir so, ist mein Fanherz etwas abgekühlt und seitdem gab's 5 Niederlagen in Folge, die haben alles verloren und Herr Formenton ist noch ohne Punkt. Da kann ich mir ein bisschen Schadenfreude, ehrlich gesagt. Kann ich da nicht verheimlichen.
Und was ist mit Dominik Kahun? Erst ein Punkt, am Sonntag gar nicht im Kader, also nicht so ein guter Start von ihm, nachdem er ja eigentlich nach dem Tapetenwechsel wieder so aufgeblüht ist in der vergangenen Saison, oder?
Ja, vielleicht war er irgendwie angeschlagen oder so, ich habe gerade nicht rausbekommen, aber zumindest war er Sonntag nicht im Kader und wie gesagt, erst ein Punkt, jetzt kein ganz so guter Start für ihn.
Dominik Kahun mittlerweile ja in Lausanne in der vergangenen Saison, dann kurz vor den Playoffs gewechselt vom SC Bern nach Lausanne und bis jetzt mit einem Assist bis jetzt in den ersten 5 Spielen beim HC Lausanne. Und dann noch eine traurige Nachricht, irgendwie habe ich so einen Eindruck jetzt in den letzten Wochen, versterben viele ehemalige oder sogar noch aktuelle Eishockeyspieler. Bernie Parent ist gestorben, Torwart der Philadelphia Flyers damals in der größten Zeit dieser Franchise, ja, als sie in den 70er Jahren Stanley Cups gewonnen haben. MVP damals, Vezina Trophy und einen geilen Spruch gibt es auch, den man mit ihm verbindet.
Genau, weil er hat so viel gehalten und natürlich wisst ihr, dass das Wort save im Englischen mehrere Sachen bedeuten kann, aber über ihn gab es den schönen Spruch, only God saves more. Ne? Das finde ich, also auf Deutsch schwer zu übersetzen, nur Gott rettet mehr, ja, ihr wisst, was er meint ist. Ne? Also er macht so viele Paraden, dass nur Gott mehr Leute saved. Fand ich einen sehr schönen Spruch, ehrlich gesagt.
Und dass wir nicht mit der traurigen Nachricht rausgehen, können wir jetzt noch kurz über die Third Jerseys der Edmonton Oilers diskutieren, weil Bernd Schwickerath sagt, sie sind gar nicht so geil. Ich finde sie schon geil. Also, die gefallen mir. All Country. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt, aber du hast ja wieder irgendwas zu meckern. Dann.
Nein, ich finde die grundsätzlich cool. Ich mag ja auch dieses Vintage White, wie die Design-Profis sagen. Da stehe ich ja schon drauf. Aber irgendwie dafür, dass es ja einerseits sehr clean ist, ist es andererseits auch irgendwie überhaupt nicht clean, weil da überall so kleine Sachen drauf sind, die Werbung und hin und Patch und dann. Das war mir irgendwie ein bisschen zu viel, aber grundsätzlich finde ich, ist das ein cooles Design, keine Frage.
Ja, ich mag's
dir doch.
Ich mag's, also logisch, da ist ein bisschen zu viel drauf, noch cleaner wäre besser, aber ich mag's einfach alleine schon, wenn einfach nichts. Ich mag Wappen gern, aber ich finde das schon geil, wenn einfach meinetwegen Oilers oder Rangers oder sonst was eben draufsteht. Ne? Also einfach so schräg drüber, ja. Zack und ein bisschen geschwungen. Das gefällt mir. Ist einfach auch eine Abwechslung im Vergleich zu den Wappen halt sonst oder in der DEL einfach zu komplett Werbung vorne drauf.
Ja, ich finde, der österreichische Fußballtrikot sieht immer super aus.
Da gibt's auch.
Da sind irgendwie 15 verschiedene Werbesachen drauf oder so, ne? Sensationell. Aber was lachen wir uns kaputt, dass ein NHL-Team andere Möglichkeiten hatten, dann sein Trikot zu gestalten, aufgrund der finanziellen Möglichkeiten im Verhältnis dazu, was im europäischen unterklassigen Sport oder in kleineren Sportnationen abgeht, ist ja auch klar.
Ja, geilste Trikot immer noch, CD Guijuelo. Ich muss kurz mal wieder googeln, weil dieses Schinkentrikot 2015, weißt du noch, weil die aus einer Schinken, aus der Schinkenhochburg kommen, Guijuelo, da hatten die so Schinkentrikots unfassbar, unfassbar.
Alter, die DEG hatte mal ein Jeans-Trikot, ne? Da drunter geht nichts mehr.
Ich lobe mir immer noch die.
Also, wenn ihr das nicht kennt, googelt mal DEG Jeans-Trikot und. Ja, ich hoffe, ihr wascht euch danach die Augen aus, weil das ist wirklich, also das ist hart an der Menschenrechtsverletzung wirklich.
Ich finde die geil. Die haben sie rausgenommen aus dem Internet. Oh!
Harte Nummer, oder?
Nicht schlecht.
Nicht schlecht?
Ja, nein, ist Wahnsinn, ja. Aber ich meine, gleich daneben sind die hellblauen mit dem Epson-Schriftzug, insofern. Ja, ich finde es eine sehr, sehr abwechslungsreich, was es da in Düsseldorf gegeben hat, so über die Zeit.
Auch andere Vereine haben schon absolute Verbrechen veröffentlicht, ne? Das darf man auch nicht verheimlichen.
So ist es. Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Vielen Dank an Dan Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.
Und wenn ihr das jetzt über den freien Feed hört, noch einmal der Hinweis, ne, wenn ihr jeden Tag 10 Minuten Eishockey hören wollt, steady.de/bisselhockey, könnt ihr auch 30 Tage lang testen und diese Woche wirklich zu dritt ein Podcast. Wir arbeiten dran. Wir versprechen es nicht, ne? Viel beschäftigt, alle drei, aber wir arbeiten dran. Das können wir versprechen, dass wir dran arbeiten.
So ist das.
Schöne Woche.
Tschüss.